Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Folge 46. Heute sprechen Fabian und ich über Under the Silver Lake von David Robert Mitchell. Der Film läuft erst in Kürze bei uns in den Kinos an, war aber bereits auf dem Fantasy Filmfest zu sehen. Außerdem widmen wir uns der Netflix-Produktion Ghoul aus Indien. Auch auf Netflix und relativ frisch erschienen ist die Serie Maniac, inszeniert von Cary Fukunaga. Dabei handelt es sich um eine Adaption einer norwegischen Serie, wenn auch nur sehr lose. Jetzt geht's los. Kurz zum Einstieg, Maniac ist, ich weiß nicht, wie es mit dem Budget aussieht, aber sieht teuer aus. Es ist sehr prominent besetzt mit Emma Stone und Jonah Hill und Justin Theroux in der nächstgrößten Nebenrolle. Und Sally Field ist auch drin, also es ist wirklich einiges an bekannten Namen. Das Ganze, alle 10 Folgen unter der Regie von Cary Fukunaga, dem Regisseur, der schon die erste Staffel True Detective inszeniert hat, den Netflix-Film Beast of No Nations in den letzten 2 Wochen auch angekündigt, der neue James Bond-Regisseur. Der wird den nächsten vermutlich noch mit Daniel Craig.
Ist das noch Daniel Craig dann?
Ich gehe davon aus, ja, weil kein neuer announced ist. Warum sollten sie denn einen Regisseur ansagen, wenn sie einen neuen Darsteller hätten und den es noch nicht gibt? Also ich glaube, dass der Daniel Craig noch einen macht. Zumindest, also ich weiß nichts anderes.
Ja, interessant, ja.
Auf jeden Fall, Cary Fukunaga wird dann auch...
Mahershala Ali wurde doch auch als James Bond irgendwie schon gehandelt, oder?
Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, weil eigentlich soll das, muss das doch immer, muss das nicht ein Brite sein oder zumindest jemand aus dem Commonwealth? Also ich glaube, das wäre nochmal ein Problem, weil der Amerikaner ist.
Ja, keine Ahnung. Okay, ja, Cary Joji Fukunaga, eine schwedische Mutter, japanischer Vater und in Kalifornien ansässiger Regisseur, ne?
Und Showrunner ist aber Patrick Somerville, den ich nicht besonders jetzt irgendwie von vorher kenne. Der ist aber, und das habe ich vorher nochmal nachgelesen, war der Teil des Autorenteams der amerikanischen Adaption von Die Brücke, The Bridge. Also was ja auch schon eine skandinavische Serie war, wenn auch eine schwedisch-dänische Koproduktion. Da war er Mitautor von 2 Folgen und ansonsten war er ein Autor für die HBO-Serie The Leftovers. Und und Maniac, was ich da jetzt so ein bisschen recherchiert habe, leider ist es in Deutschland, das so norwegische Original nirgendwo verfügbar. Aber was ich dazu, das war oder ist wohl in den USA, auch auf Netflix, lustigerweise. Aber was ich dazu gehört und gelesen habe, ist das wohl nur sehr lose adaptiert. Also es hat nicht mehr allzu viel damit zu tun, die amerikanische Serie. Also, ja. Wie hat sie denn gefallen? Oder sollen wir kurz noch auf das Setting eingehen? Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir so ein bisschen, ohne jetzt zu viel zu verraten, sagen, es geht halt um so eine... Ist es eine Dystopie? Es ist so, man weiß nicht, ist es die Zukunft, ist es die Gegenwart? Es ist auf jeden Fall eine alternative Realität.
Ja, ich hab schon gehört, es wurde mit Brasil auch verglichen.
Passt.
Ein bisschen von der Optik her. Und es ist halt so eine, es hat so was Dystopisches, aber es ist halt gleichzeitig auch wie so eine Vaporware-Welt irgendwie, weil das so ein Retro-Zukunft.
Es ist Retrofuturismus irgendwie, ja.
So Retrofuturismus. Also alles, es gibt irgendwie so Roboter und so und alles, es gibt künstliche Intelligenz, aber alle Maschinen und Computer sehen so aus wie in den 80er Jahren und es ist so ein plastikmäßiges, so Japan, bunt, schillerndes, so eine ganz eigenartige Welt, in der die leben.
Also
die hat mir sehr gut gefallen, also dieses Setting.
Ja. Da waren auch ein paar gute Ideen dabei. Was ich mich gefragt habe, ist, was das Ganze sollte mit dem japanischen Einschlag, also das ist ja auch dann so, dass auch ein Teil der Figuren japanisch reden und dass die ganze Welt ist auch so ein bisschen wie bei Blade Runner, dass das so wie so eine also irgendwie überall Leuchtreklame und es hat ein bisschen also ich fand es auf jeden Fall, das war aber natürlich nicht so dunkel und düster wie Blade Runner, sondern das eben alles an helllichten Tag und das auch noch in einem wiedererkennbaren New York.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Science-Fiction, so eine Science-Fiction-Trope, dass so eine Welt imaginiert wird, die halt sehr stark japanisch beeinflusst ist, dass es da so einen starken Einfluss von dieser Popkultur und so auch gibt.
Ja, also auch die, auch wie, vielleicht auch, weil die Verdichtung vom urbanen Raum so ein sehr japanisches Ding ist, ne, wo Leute auf so wenigen Quadratmetern wohnen, also noch stärker als in New York zum Beispiel. Also auch die Wohnung von Jonah Hill ist ja auch so, dass er irgendwie wie so ein Hotelzimmer quasi nur so auf so 10, 15 Quadratmetern irgendwie Küche, Schlafzimmer und Bad hat oder so. Das ist halt eben auf jeden Fall was sehr japanisch inspiriert scheint. Und dann hat es aber andererseits auch, was ich eine sehr interessante Idee finde, diese Ad-Buddies, dass dann da lebende Werbung rumläuft und du kannst dich dafür entscheiden, bestimmte Dienste kannst du damit bezahlen, dass du eben Werbung konsumierst und dann wirst du von einer Person begleitet, die dir irgendwelche Anzeigen und Werbebroschüren vorliest, was absolut absurd, weil wie das in irgendeiner Form rentabel sein soll, wüsste ich mal gerne, aber einerseits und dann gibt's ja auch noch heißt es Friend Substitute oder Friend irgendwie so ähnlich, aber Surrogate, Friend Surrogate. Mit diesen, dass dann Menschen, Personen, zu denen du keinen Kontakt mehr hast, nachspielen, um dir ein Verhältnis, ein Gefühl von Normalität zu geben. Also das ist auch so eine interessante.
Das gibt es ja in Japan schon. Ich habe darüber schon einen Artikel gelesen. Du kannst es in Japan machen, ja. Da gibt es einen Roman von, der heißt Herr Kato spielt Familie, glaube ich, der das thematisiert. Das ist ein Roman über dieses Thema. Von Milena Michiko-Flaser, ist bei Wagenbach erschienen.
Okay, aber das ist was Reales?
Und das ist ein reales Phänomen, ja. Also du kannst in Japan quasi eine Anstandsfreunde oder sowas mieten, wenn du zu irgendwelchen offiziellen Empfängen hingehen musst oder so. Irgendwie Hostessen auch und sowas.
Also das grundsätzlich zum Setting und ansonsten geht's eben, also der Titel Maniac, ich finde, also ja, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nämlich nicht selber überhole. Also Jonah Hill und Emma Stone spielen zwei Menschen, die aus verschiedenen Gründen an einer Medikamentenstudie teilnehmen. Zwar soll das irgendwie ein Wundermittel sein, mit dem man alle möglichen psychischen Probleme lösen oder heilen kann. Bei Emma Stone ist es so, dass sie über Umwege an dieses Medikament rangekommen ist und eine Abhängigkeit entwickelt hat. Und der Jonah Hill Charakter hat andere Gründe da reinzugehen. Seine Figur heißt Owen und er hat tatsächlich wohl so ansatzweise eventuelle Schizophrenie, ist nicht so ganz klar. Er hatte mal eine psychotische Episode hat wohl auch so Wahnvorstellungen, dass er seinen Bruder sieht, beziehungsweise einen jemanden, der aussieht wie sein Bruder und mit ihm interagiert.
Welchen von beiden fandst du denn sympathischer?
Von den Figuren? Oh, das ist schwierig. Also
von diesen beiden.
Also jetzt Jonah Hill oder Emma Stone.
Ja.
Also ich finde beide schwierig der Owen ist eher so eine Mitleidsfigur. Ich meine, die haben beide ihre Probleme, man kann mit beiden irgendwie mitfühlen, aber Jonah Hill habe ich mehr Mitleid als mit der Annie.
Mich hat er eher genervt irgendwann, so durch diese phlegmatische Rolle, die er spielt. Das fand ich irgendwann so ein bisschen schwer zu ertragen.
Ja, also.
Und dann hatte ich zum anderen auch noch diesen irren Moment, weil ich die ganze Zeit wusste, ich kenne noch irgendwie und habe den dann gegoogelt und festgestellt, dass er da so unglaublich abgenommen hat, dass er zum Beispiel bei Hail Caesar in eine Rolle spielt, wo er so richtig so einen richtigen Fettsack spielt. Und dann gibt's da so Bilder, wenn man den googelt, dass der halt quasi so, ich glaube, mehrmals so richtig zu und wieder abgenommen hat. Also ja, das hat mich völlig irritiert.
Ja, also Jonah Hill, der ist mir eigentlich, ich glaube, sein erster großer Film. Lustigerweise hatte den waren da Emma Stone und er auch schon zusammen zu sehen, nämlich in Superbad. Das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Das war hier so auch so aus dem Dunstkreis von Judd Apatow und das war auch von Evan Goldberg und Seth Rogen geschrieben. Das war so lose auf deren Kindheitserinnerung oder Teenagererinnerung. Da geht es halt eben um zwei nerdige Schüler und die versuchen irgendwie Mädchen kennenzulernen und auf Partys zu kommen und Alkohol zu bekommen und so weiter. Und das war mit Michael Cera und Jonah Hill in den Hauptrollen und die Emma Stone war so ein bisschen die Love Interest für den damals noch dicken Jonah Hill. Der war nämlich das war nämlich so sein Anfang. Dann war das so ein bisschen so der junge, dickere Seth Rogen, so ein bisschen. Und der hat dann aber auch in Moneyball mitgespielt mit Brad Pitt, da war, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert. Und der war auch in Wolf of Wall Street, hat auch mitgespielt. Und der ist immer wieder so hin und her geschwankt, was seinen Körperumfang angeht. Und jetzt gerade, ich glaube, so dünn war er schon lange nicht mehr. Also ich glaube, so dünn habe ich noch nicht gesehen, wie er jetzt in Maniac war. Und ich finde, der macht das sehr gut, aber das ist wirklich, der ist so ein absolut, ja, also er ist losgelöst. Also der wirkt so, als wäre er absolut emotional, als würde er kann, wäre nicht wirklich da. So. Also der ist, also ja, insofern ist er auch schon schwierig als Charakter, weil nicht wirklich viel da ist, wo man irgendwie rein fühlen könnte oder so. Also das ist nicht einfach. Ja, und die Annie hingegen, ja, okay, man erfährt dann im Laufe der Serie, was ihre Hintergrundgeschichte ist, warum sie so ist, wie sie ist, zumindest ein bisschen, also was der Auslöser ist dafür, dass sie nach dieser Droge süchtig wird, aber ich muss, ich finde es schwierig, über diese Serie zu sprechen, ohne zu spoilen. Ich finde es schwierig, auf die Serie einzugehen, vor allen Dingen auch auf die Sachen, die mich gestört haben an der Serie, ohne eben in Details zu gehen. Aber grundsätzlich, wie hat dir denn die Serie insgesamt gefallen?
Also so halb-halb. Ich finde das Setting gut, fand diese Welt gut, dann fand ich aber auch gerade die Sachen, die dann so später kommen, die dann so ab der Hälfte passieren, ich fand es dann ein bisschen schwierig, diesen Sprüngen zu folgen, die sie macht. Also diese ganzen Handlungen, die dann quasi in den Köpfen der beiden passieren. Mhm. Ne? Das wird ja dann so dermaßen abstrus und übertrieben auch irgendwie und man versteht es am Anfang noch so ein bisschen, aber dann so gegen Ende habe ich halt nicht mehr genau verstanden, was passiert. Es war mir zu viel und zu dick aufgetragen, auch dieses ganze Thema, um das es halt letztlich geht. Also wie halt dann auch die Misere, in der sie stecken, dann auch aufgelöst wird und dass es dann so diese Probleme gibt und dass dann die Rolle, die der Computer spielt bei dem Ganzen, so ein bisschen aufgedröselt wird. Und das alles immer noch mit sehr viel Bildern immer erklärt wird. Das wird immer so, es bleibt dann sehr lange einfach in dieser Bildsprache drin, ne? Oder in dieser künstlichen Welt, so, um das jetzt mal so ein bisschen schwammig auszudrücken.
Da würde ich jetzt, glaube ich, ja.
Ja, das hat mich dann so ein bisschen eher abgeturnt.
Ich habe ähnliche Probleme mit der Serie, weil das ist auch schon so, also die Serie, da wurde viel vorher drüber gesprochen, dass das so sich nicht so richtig einordnen lasse, ist das jetzt Science-Fiction, ist das Thriller, ist das Comedy, es ist von allem ein bisschen und das Böseste, was ich darüber gehört habe, ist, es sei jetzt so die ultimative Serie nach Algorithmus, dass Netflix da jetzt ein Format entwickelt hat, gefunden hat, das geguckt werden wird und das, obwohl dass es sowas so noch nie gab und das eigentlich auch vielleicht am Schluss nicht so viel Sinn ergibt oder was mich am meisten ärgert, wenn man die Serie so bis zum Schluss guckt, das ist so eine Serie, Da können hunderte von YouTubern oder Podcaster Videos oder andere Sachen machen, wo sie dann alles erklären. Und dann, dann sieht man da das und dort das. Und der Schauspieler spielt nicht nur diese Person im echten Leben, sondern in dieser Fantasiewelt kommt der nochmal vor und so weiter und so fort. Mhm. Ich würde da gerne kurz einhaken und nämlich dann auf das norwegische Original, zumindest soweit ich das habe recherchieren können, eingehen. Das ist nämlich vollkommen anders. Das ist nämlich einfach nur, also erstmal schon mal nur eine Hauptfigur. Da geht es um einen Menschen, der an Wahnvorstellungen leidet und der ist in einer Anstalt und der interagiert eigentlich nicht mehr wirklich mit seiner Außenwelt, aber man sieht immer ihn in der Psychiatrie und dann tauchen Personen auf und er lebt aber in einer Fantasiewelt und erlebt dann auch verschiedene Abenteuer in wirklich so Fantasie, ja, Filmwelten quasi. Also er lebt da irgendwie verschiedene Settings, Fantasy, Science-Fiction, Thriller und Krimi und er ist immer der Held und ihm gelingt immer alles. Und die Figuren, die Personen, die da auftreten, sind Leute aus dem echten Leben, mit denen er aber da dort nicht interagiert. Aber wenn dann quasi irgendwie ein neuer Arzt auftritt, dann ist es auf einmal eine Nebenfigur in seiner Fantasie. So, und das ist das ganze Prinzip. Und das ist eine Comedy-Serie schon im weitesten Sinne, die aber halt verschiedene Genres persifliert und aufgreift. Und der Hauptdarsteller ist eigentlich auch so ein Comedian, ein norwegischer. Und die toben sich eben damit aus, dass jede Folge ein anderes Thema hat.
Und das, ja, ich meine, damit habe ich auch ein bisschen gerechnet. Das merkt man ja der Serie auch am Anfang an, dass sowas auch passiert. Aber dafür ist es mir dann auch zu wenig ausgeführt. Das heißt, ja, so dieses persiflierende Moment.
Wenn du mich fragst, es ist erstmal so, also in dieser Serie ist es jetzt so, in der Maniac-Adaption von Netflix, ist es so, dass eben da, ich vermute, 12 Leute an dieser Medikamentenstudie teilnehmen und sie sind in Odds and Evens geteilt und die Annie, also der Emma Stone-Charakter und Owen, der Jonah Hill, die sind in der Gruppe der Odds. Owen hat so eine gewisse, also er kennt sie von vorher, da sie ihr Bild als Stockmodel verkauft hat und so taucht sie in ganz viel Werbung auf, die er gesehen hat und deswegen glaubt er sie zu kennen und das, dann bildet er sich ein, dass das irgendwie sie wichtig für ihn sei und dann ist es tatsächlich so, als sie dann an dieser Studie teilnehmen, sie nehmen dieses Medikament und werden dann in so eine Art Schlaf versetzt und haben dann sowas ähnliches wie Träume, wo sie andere Personen sind und aus irgendwelchen Gründen, und das später spielt das auch eine Rolle, dass der Computer das dann macht oder dass das passiert, sind sie verbunden. Also dass sie dann ab der zweiten Drogen, also es ist so, die erste, es sind drei Schritte, dieses Medikament, A, B und C. Und in der ersten Phase soll quasi eine schlimme Erinnerung erneut durchlebt werden. In der zweiten Phase irgendwelche blinden Flecken aufgedeckt werden und in der zweiten Phase fängt dann eigentlich die eigentliche Fantasy erst so richtig an. Also, dass sie dann in einer alternativen Realität in den 80er Jahren sind, dann sind sie in ein Pärchen und dann sind sie nochmal in den 40er Jahren ein getrenntes Paar und dann später ist sie in der Fantasy-Welt und eher in so einem Gangster-Szenario. Was ich aber, und am Schluss läuft alles nochmal zusammen und dann kommt auch die ganze Parallelhandlung mit dem Arzt, mit den Ärzten dazu und den Wissenschaftlern dahinter und die Mutter von dem Erfinder des Computers und der ganzen Droge, die wird dann, das ist auch originell und es ist lustig ein bisschen. Aber ich finde, die Serie hätte, also ich weiß nicht genau, was will die mir jetzt eigentlich sagen? Also ich finde, das ist so der Film, oder die Serie, sorry, pardon, die Serie versucht so einen großen Wurf aufzumachen und ich finde, im Endeffekt hat es nicht so viel zu sagen. Und dann hätte man lieber sagen sollen, hey, wir machen jetzt eine lustige Episodenserie, lustig in Anführungsstrichen, und erzählen in jeder Folge, meinetwegen von jeder anderen Figur, weißt du, man hätte, ich hätte es vielleicht interessant gefunden, auch zu wissen, was die anderen Leute träumen und sehen und erleben unter dem Einfluss. Nee. Das wäre nee. Vielleicht spannender gewesen. In der ersten Folge, fängt sehr langsam an ist dann so typisch der Netflix-Slowburn, dass man dann irgendwie denkt, naja, jetzt muss ich noch die zweite Folge gucken, um mir ein besseres Urteil zu erlauben. Und danach ist es schon so, dass man wirklich so gehuckt ist und immer so einen Cliffhanger hat, man will weiter gucken und das ist schon sehr typisches Netflix-Material. Aber ich habe kein großes Interesse daran, ich weiß nicht, was man da für eine Fortsetzung machen soll. Also ich finde, das sollte jetzt auch abgeschlossen bleiben. Also der Cary Fukunaga hat schon gesagt, er hat keinerlei Interesse davon, eine Fortsetzung zu machen. Denke ich mir auch so, klar, als Regisseur, der hat jetzt gemacht, was er damit machen konnte und wollte. Aber ich fürchte fast, dass wenn es erfolgreich ist, Netflix natürlich sagt, wir machen eine zweite Staffel. Und dann weiß ich aber nicht, was passieren soll. Dann müsste man eigentlich immer neu eine vollkommen andere Geschichte erzählen. Also, ja.
Ich finde es auch oft die ganze Art und Weise, wie das gemacht ist, eben Es ist auch nicht so furchtbar originell eigentlich, oder? Es hat so viel auch von so, ich weiß nicht, so Filmen so um die 2000er rum, wo es halt so ganz verspielt wird, so wie so das Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sowas, so
genau.
In die Richtung.
Ja.
Und das hat man irgendwie, das Gefühl, das hat man schon mal gesehen, so, das ist auch alles sehr schön, also auch sehr, sehr niedlich gemacht und so, hat auch so ein bisschen sowas Puppenstubenmäßiges, oft wurde auch mit Wes Anderson, ist auch so ein anderer großer Vergleich, der auch aufgemacht wurde, habe ich gelesen. Aber das ist nichts für mich, was jetzt so total, was mich total vom Hocker reißt, so, weil ich das Gefühl habe, das kenne ich dann schon.
Also ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, das ist sowas, was ich vielleicht in zwei Wochen schon wieder vergessen habe. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt relativ zeitnah, nachdem ich das gesehen habe, aufgenommen haben, weil, also gerade der Vergleich, also Wes Anderson, klar, ja, auch wegen der auch mit dem Spiel, das teilweise mit so Miniaturen gespielt wird, das funktioniert dann irgendwie über diese Fantasiesequenzen, aber die ganze Idee mit dem Handlung entspinnt sich in der Vorstellung von einer Figur, das ist viel, viel cooler und viel, viel besser in Eternal Sunshine of the Spotless Mind umgesetzt, finde ich.
Oder Science of Sleep auch.
Ja.
Also so alles, was der, mir fällt gerade der Name vom Regisseur nicht ein.
Michel Gondry.
Was Michel Gondry schon gemacht hat,
genau. Ja, der auch sehr tolle Sachen macht mit so praktischer Tricktechnik.
Genau.
Ja, also dahingegen hat hier jetzt Maniac dafür dann mehr lustige Perücken und Outfits und ein, zwei lustige Settings. Aber ja, also ich so viel Substanz, also es ist viel viel Style, finde ich auch, ne? Also ich überlege gerade, ob der Soundtrack irgendwie bei mir besonders in Erinnerung geblieben ist.
Der Soundtrack hat mir gut gefallen.
Das war teilweise die,
das war immer also jetzt, so eine schöne, so minimal orchestral, dann so ein bisschen so pizzicato gezupft und hat dann immer so leichte, so wurde dann so auf so leichte Höhepunkte immerhin gespielt. Also das fand ich schön. Da habe ich schon gedacht, so, ob ich den Komponisten irgendwoher kenne, aber der war mir nicht bekannt bislang.
Ja, ich sehe gerade, ach, der hat auch schon mal mit Beasts of No Nation hat er auch schon mal den Soundtrack für den anderen, für den Film von Fukunaga gemacht und ansonsten hat er aber auch Videospiele vertont, aber auch schon Musik auch für verschiedene Pop-Interpreten produziert, einzelne Songs. Interessant. Ja, aber muss ich jetzt sagen, da sind mir teilweise eher so die Songs, die dann vorkommen, irgendwie eher in der Gedächtnis geblieben. Aber ja, Dan Romer heißt der Komponist. Ja, okay, aber so viel dann zu Maniac. Also Under the Silver Lake, der dritte Film von David Robert Mitchell, hat nach aktuellem Stand tatsächlich einen Kinostarttermin.
Ist der Regisseur von It Follows, ne?
Richtig, genau. Der hat zuletzt It Follows gemacht. Der soll Anfang Dezember in Deutschland anlaufen und hat auch erst in den USA erst im September, im Dezember seinen Kinostart und ist jetzt der, wie gesagt, dritte Film. It Follows war so Low-Budget-Horror und ein ziemlicher Überraschungserfolg. Meiner Meinung nach sehr gut inszeniert, ein sehr spannender Film. Sehr gut, ist Musik auch so sehr John Carpenter Synthesizer inspiriert,
ja.
So Halloween.
Das ist ein ziemlicher Kultfilm inzwischen schon, ja.
Ja, und der Musiker, der den gemacht hat, den Soundtrack von It Follows, das war Disaster Piece. Das ist so ein New Yorker, der heißt eigentlich Richard Freeland mit V. Und der hat unter dem Namen Disaster Piece auch schon, das ist so ein Chiptune-Komponist. Also der macht so sehr, also teilweise so nach Gameboy klingende Sachen und hat den Soundtrack schon für das Videospiel Phase gemacht und verschiedene andere. Und It Follows war der erste Film, den er vertont hat. Und jetzt hat er eben auch Under the Silver Lake vertont. Der Film war einer der größten, glaube ich, Filme auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr. Ansonsten dieses Mandy mit Nicolas Cage war der Eröffnungsfilm. für den waren keine Tickets mehr zu kriegen, als ich mich gekümmert habe. Und ich war froh, dass ich dann noch irgendwie von den letzten 10 Tickets 4 bekommen habe, um Under the Silver Lake zu gucken. Ist im Vergleich zu It Follows, der komplett mit unbekannten Schauspielern besetzt war, ist das hier schon prominent, nämlich mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, dann Topher Grace noch in der Nebenrolle, Riley Keough, ich weiß nie, wie man den Nachnamen ausspricht, ist auch noch relativ prominent. Keough heißt die, Danielle Riley Keough, die Enkelin von Elvis ist das ja. Mhm. Also Tochter von Lisa Marie Presley. Topher Grace, der auch schon in Black Klansman den David Duke gespielt hat, der taucht auch noch auf. Ist mir auch, außer seine Stimme, habe ich die Schwierigkeiten gehabt, den zu erkennen. Dann Zsozsa Mamet, Ricky Lindholm, Grace Van Patten. Grace Van Patten spielt übrigens auch in Maniac mit. Und das Ganze ist ein bisschen Film Noir, ein bisschen auch schwarze Komödie. Und das Ganze ist ein sehr lange Hommage an Hitchcock und andere klassische Filme. Hat auch interessanterweise einen vollkommen anderen Soundtrack als It Follows, obwohl es der gleiche Regisseur ist. Es ist nämlich sehr klassisch und ist auch so vom Sound her mit sehr opulenten Streichern und so. Ich musste da viel an Hitchcock und sowas denken. Also das ist wirklich so, dass es schon, also vom Setting her, also jetzt aktuelles Hollywood und Los Angeles der Jetztzeit. Und dann hast du dann aber so Streicher, die eben an so den klassischen Film Noir erinnern oder so, oder an, ja, an so Hitchcock-Thriller. Und Andrew Garfield spielt eben so ein Tunichtgut, der, man weiß nicht genau, womit er jemals Geld verdient hat. Der lebt in so einem Apartmentkomplex, der irgendwie auch schick eingerichtet ist und scheint nicht arbeiten zu müssen und lebt in den Tag hinein, ist aber auch kurz davor, rausgeschmissen zu werden aus seiner Wohnung. Und dann lernt er seine Nachbarin kennen eines Abends und irgendwie freundet sich relativ schnell mit der an und verliebt sich in sie und am nächsten Tag ist er einfach verschwunden. Und dann dreht sich der ganze Film darum, wie er versucht rauszukriegen, was mit ihr passiert ist. Und er verwickelt sich dann so in bestimmte Verschwörungstheorien und hat auch, das Ganze hat auch sehr viel so was Albtraumhaftes, dass du, also so eine Kreuzung aus, ich sag mal, David Lynch, Hitchcock, noch irgendwie was Abgedrehtes, ich weiß es nicht genau. Also, ich habe auch schon Leute sagen hören, die haben das schon mit Tarantino verglichen, eben weil der Film auch so postmodern ist und so viel mit so Zitaten und Intertextualität spielt. Und also ich muss gestehen, ich bin nicht belaufen bewandert genug, um alles zu erkennen. Weißt du, was da wirklich so, da sind halt, also was ich sehr schön finde, es gibt eine Szene, die ist so schon im hinteren Drittel des Films, wo tatsächlich ein Matte Painting benutzt wird. Und das fand ich faszinierend. Du siehst ihn in eine Landschaft reinlaufen und das ist ein Gemälde. Mhm. Weißt du, und das ist so hat man eben früher Film gemacht. Und das ist heute, ist das halt eben ein krasses Verfremdungselement, so. Ja. Aber, der Film ist fast 2,5 Stunden lang. Er ist teilweise sehr langatmig, aber ich habe mich nie gelangweilt. Aber ansonsten ist es auch so ein Film, der, also, ein Vergleich, der sich mir aufgedrängt hat, und auch andere Leute haben das gemeint. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich fand es lustig. Ich musste an den Regisseur von Donnie Darko denken, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Richard. Der hat danach Southland Tales gemacht und hatte da auch deutlich mehr Geld zur Verfügung. Und hat sich dann, Richard Kelly heißt der, und hat sich dann da total übernommen und hat weiß Gott was für Vorsätze gehabt und hat meiner Meinung nach, ist er total übers Ziel hinausgeschossen. Der Film ist eigentlich auch so, ja, wenig, also ich finde nicht wirklich so, dass man den sich anschauen wollte. und das hier ist, geht in eine ähnliche Richtung, dass du merkst, hey, da hat einer sich so richtig austoben dürfen. Aber kriegt noch so ein bisschen die Kurve, aber ich weiß auch nicht genau, inwieweit ich mich jetzt noch an den in einem halben Jahr erinnern werde. Aber er ist alles in allem würde ich ihn schon empfehlen. Vor allen Dingen auch sowas im Kino zu sehen, fand ich eine schöne Gelegenheit. Ich bin mal gespannt, wie der dann laufen wird. Und das ist interessant, der läuft tatsächlich so als Oscar-Kandidat. Vom Timing her könnte der jetzt auch so da reinkommen. Und dadurch, dass der so auch noch so hommagemäßig ist, wer weiß, vielleicht kriegt er die eine oder andere Nominierung. Mal gucken, aber ich sage auf jeden Fall mal interessant. Ja, das ist aber auch leider das Einzige, was ich dieses Jahr dann gesehen habe. Wie gesagt, ich war krank und habe dann noch ein Ticket verfallen lassen für einen Abend. Sonst hätte ich jetzt in Amerika noch American Animals geguckt.
Nee, aber dafür hast du ja Ghoul dann auch geguckt, oder?
Genau,
hast du komplett gesehen.
Ja, genau.
Meine Empfehlung von der letzten Folge, also ich glaube die zweite indische Netflix-Produktion, die weltweit
die erste gewesen.
Veröffentlicht wurde. Also die das erste hieß Sacred Games. Das ist ein Thriller.
War das auch von Blumhouse co-produziert?
Das weiß ich jetzt nicht.
Weil nämlich das ist interessant, dass das, wobei ich glaube.
Nee, das ist eine rein indische Produktion.
Ah, basierend auf einem Roman.
Ghoul, ja, ist von. Wurde von Blumhouse produziert, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch das erste.
Für Qualität stehen,
ja. Ja, Blumhouse ist so ein bisschen durchwachsen, ne? Weil die haben ja einerseits sowas wie Get Out mit zu verantworten. Die haben auch ein paar so erfolgreiche Low-Budget-Geschichten gemacht. Ich weiß nicht, ist Conjuring von denen? Ich kann mir das nie merken, weil ich diese ganze.
Sowas wie Ouija und sowas. Also, sie machen dann auch schon so diese Blockbuster-Horror-Sachen.
Okay, aber das ist auch, glaube ich, auch, da ist auch einiges an Mist dabei, fürchte ich, bin ich sicher.
Und diese ganze Purge, also so The Purge, damit kannst du mich ja auch echt jagen. Das finde ich richtig schlimm.
Ja, und das ist, ich finde es auf jeden Fall, bin ich froh, dass ich es geguckt habe. Ich habe allerdings nur die Hälfte ungefähr auf Hindi geguckt und die andere Hälfte synchronisiert auf Deutsch. Aber das lag daran, dass ich mit anderen Leuten geguckt habe. Und das haben wir halt relativ spontan abends, nachdem wir darüber gesprochen hatten, habe ich gesagt, hey, wollen wir nicht hier, das waren die gleichen Leute, mit denen ich auch schon Dark geguckt habe. Und also die deutsche Netflix-Serie. Und dann haben wir halt eben so kompromissmäßig, habe ich mir gedacht, na gut, gucke ich mir die deutsche Synchro mit denen an, ehe ich jetzt die Leute überfordere, Hindi mit Untertiteln zu gucken.
Ja, ja. Und das ist auch interessant, also diese Hindi-Sprache, also die Originalsprache zu hören und dann diese englischen Einsprengsel immer wieder zu haben, so dass sie auch, ohne dass man es auch wirklich versteht, warum sie dann irgendwelche Sachen auf Englisch sagen. So, das scheint einfach so
das ist aber auch,
zu sein da.
Die Serie hat aber auch einen extrem interessanten Hintergrund, da der Regisseur ein Brite ist. Also das finde ich schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich es fragwürdig nennen will oder soll.
Das ist auch so, hat so einen kolonialen Touch, ne?
Ja, genau, weil das ein Brite ist, der aber auch schon viel in Indien gearbeitet hat und der hatte die Idee zu diesem, zu dieser, also ursprünglich sollte es ein Film werden, ne? Also
ist ja insgesamt nur 140 Minuten lang.
Deswegen, also das meiner Meinung nach ist es auch
drei
ein Film.
Teile aufgesplittet.
Ein Film, der einfach nur in
drei Teile im Prinzip.
Genau. Ja. Also, weil es hat so eine straighte Geschichte, so wenig Nebenschauplätze, so wenig, keine einzige B-Handlung. Deswegen ist es meiner Meinung nach eigentlich ein Film, den sie einfach nur geschickt in drei Folgen 45 Minuten aufgeteilt haben, um besser auf das Netflix-Format zu passen. Der Produzent meinte noch, oder der Regisseur, dass das für sie eigentlich so ein Blessing in Disguise war, weil sie hätten sonst, wenn es ein klassischer Spielfilm geworden wäre, wahrscheinlich das Ganze mehr gerafft und hätten die eine oder andere Rückblende ausgelassen. Ja, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Film jetzt gebraucht hätte. Also ob jetzt nicht so die Vorgeschichte der Hauptfigur. Also kurz, auch hier haben wir es mit einer Dystopie zu tun, aber noch viel klarer als jetzt bei Maniac. Es spielt in einem Indien der nahen Zukunft unter einer Militärdiktatur und gerade Muslime, aber auch überhaupt politisch Andersdenkende, werden irgendwie brutal verfolgt und die Hauptfigur ist eine Dame namens Nida, die selber muslimischen Glaubens ist. Ihr Vater ist, glaube ich, ich vermute irgendwas Akademisches, ich glaube, der ist Professor oder so. Und sie heuert an beim Militär und lässt sich ausbilden in Verhörtechniken. Und das Ganze spielt dann in einem militärisch kontrollierten Gefangenenlager, wo Terrorverdächtige brutal gefoltert werden. Und da entfaltet sich dann eine, ja, eine Horror-Story, die mit dem arabischen, mit der arabischen Trope des Ghouls zu tun hat. Und zwar, dass der ein Ghoul ist sowas ähnliches wie ein untotes Wesen und ein Geist, das sich aber irgendwie auch, das ist zumindest jetzt hier so, die Gestalt von Leuten annehmen kann. Aber gleichzeitig auch sowas ist, was man zu Hilfe ruft, um quasi so als letzte verzweifelte Tat, dass man seine Seele verkauft und dafür dann der Ghoul kommt und einen rächt. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Aber was ich sagen muss, was ich für mich der eigentliche Horror war, war das ganze Szenario. Diese ganze Welt, die da aufgemacht wird und das Gefangenenlager, das war für mich das eigentlich Gruselige. Und dann kommt dann noch das Übernatürliche rein, dass dann quasi ein Gefangener kommt, der so, von dem man nicht weiß, was ist, hat's mit dem auf sich, und alle haben vor dem Angst. Wärter, Verhörer, Soldaten und Gefangene gleichermaßen. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger dieser Serie oder dieser Story.
Das fand ich extrem gut gelungen. Das ist halt so dieses, einerseits dieses dystopische, diese militärische Szenerie, so auch sehr düster schildert, ne? Das ist ja wirklich, ist die ganze Zeit Nacht. Auch die Fenster sind verdunkelt in diesem Verhörraum. Es gibt dann irgendwann bricht sie ja dann aus. Dann sieht man so, dass drumherum eigentlich alles hell ist, aber währenddessen ist eigentlich ständig Nacht.
Genau. Also man weiß nicht, ist es welche Tageszeit
ist. Man weiß einfach nicht, welche Uhrzeit ist, was ja auch eine Art von Folter, also zur Folter auch dazugehört natürlich. Aber dass dann da auch noch so halt dieses übernatürliche Element dann dazukommt, durch diesen Ghoul. Also dass quasi so Terrorverdächtiger und Monster so quasi so in eins so ein bisschen miteinander vermischt wird. Das habe ich auf die Art und Weise noch nicht so gesehen. Das fand ich extrem gut. Weil so diese Angst vor dem Terror und also auch dieses der Terrorist, der halt so auch so außerhalb der Ordnung steht ja so ein bisschen und die Ordnung kaputt machen will und gleichzeitig halt auch so das Monster, sowas, was auch für Zerstörung, was dann auch einfach auf eine viel, viel übernatürlichere Weise als für so Zerstörung steht. Dass das so diese beiden Komponenten so eng führt, das macht dieser Film extrem gut. Wobei es halt, also an ein paar Stellen, also als es dann so wirklich so um Verfolgungsjagden geht und so, da ist es schon ein bisschen sehr so jumpscary und auch so einfach so Action, um der Action willen habe ich das Gefühl, so ein paar Mal. Da ist es dann auch, schießt dann vielleicht auch ein bisschen über die Ziellinie hinaus. Aber es bleibt trotzdem auch bis zum Schluss irgendwie spannend, weil auch dieser Ghoul, wie man ja dann feststellt, immer wieder auch neu erscheint irgendwie. Also der ist ja nie, der lässt sich ja nie
festnageln.
Komplett besiegen. Ja, und das ist auch
das selbst
bis zum Ende hin, was man jetzt, glaube ich, nicht verraten sollte.
Nee, würde ich auch nicht, aber
bleibt dieses Thema einfach im Raum.
So. Ja, also ich würde dir da auch auf jeden Fall zustimmen. Das hat man nicht oft, dass ein Horrorfilm oder ein Horror, also ein Stück Horror aus dem Horrorgenre auch gleichzeitig noch ein anderes politisches oder jetzt hier noch ein anderes Fass aufmacht, indem man mit diesem dystopischen Setting. Das finde ich einerseits auch interessant. Und das hätte auch, man hätte auch komplett eine Serie machen können, meiner Meinung nach, oder einen Film, der das gleiche Thema verhandelt, weil es geht im Endeffekt um den Konflikt der Hauptfigur, ne, die systemtreu ist und
sie verrät ja ihren Vater, das ist ja
richtig. Und das ist ja natürlich dann so der ganze Konflikt, ne? Ihr schlechtes Gewissen, bis sie dann erfährt, was mit ihrem Vater passiert ist. Aber an Horror finde ich interessant, weil das eben jetzt kein Zombie ist und auch kein Vampir oder sonst irgendwas, was man jetzt schon weiß Gott, ob wir oft gesehen hat, sondern einfach aus einem anderen Kulturkreis. Also ich weiß nicht genau, inwieweit das jetzt tatsächlich mit Ghoul-Geschichten aus der aus Tausend und einer Nacht, wo der tatsächlich schriftlich, glaube ich, zum ersten Mal vorkommt, ein Ghoul. Aber da ist es auch, glaube ich, ein übernatürliches, untotes Wesen oder geisterähnliches Wesen, das, glaube ich, das Fleisch von Leichen frisst oder so. Also das ist jetzt nicht ganz, also passt zusammen, so zu der, wie es in der Serie ist. Aber was ich sagen muss, woran ich mich denken musste, ist das Ding, The Thing, auch wieder John Carpenter, eben wegen dieser eben durch diese Formwandel, dieses Formwandelelement und dieses falsche, weißt du, falsche Identität, dass du nicht weißt, wer von uns ist jetzt der Ghoul. Also das ist halt ein sehr gelungenes Element. Das wird auch bis zum Schluss ganz gut durchgezogen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil ist kein großes Investment, kann man an einem Abend gucken. Wie gesagt, es ist meiner Meinung nach ein Film, der in drei Teile geteilt worden ist. Und
wirklich, also ein Film, der total effektvoll ist. Also ich habe mich echt gegruselt an manchen Stellen, was mir nicht mehr oft passiert bei Filmen, weil ich einfach schon so Horrorfilm gesättigt bin manchmal. Und der schafft es dann doch, also diese absolute Düsterheit und Boshaftigkeit, also das kommt ziemlich gut rüber.
Ja, also
auch ein Film für starke Nerven.
Ja, also mir hat es jetzt keine Albträume gegeben, aber du hast schon recht, das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Und lebt auch von sehr guten, meiner Meinung nach sehr guten Darstellern. Ich vermute, dass es auch keine allzu teure Produktion gewesen ist. Jetzt vor allen Dingen jetzt im Vergleich zu sowas wie Maniac. Das ist jetzt vielleicht auch ein wirklich Äpfel mit Birnen verglichen, aber und interessant, also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, öfter mal Netflix-Produktionen aus anderen Ländern eine Chance zu geben. Und gerade, ich finde es sogar noch umso interessanter, das dann auf Hindi zu gucken. Also das ist wirklich so,
ja.
Auch wenn das, glaube ich, ich bin nicht sicher, inwieweit das natürlich ist, dass diese ganzen militärischen Begriffe und Ränge und wenn es um Befehle geht, dann sind da so viele englische Versatzstücke drin. Da weiß ich aber auch nicht, ob das nicht daran liegt, dass es halt so der englische Regisseur hat, glaube ich, das Drehbuch geschrieben und dann gab es einen Dialogautoren, der dann die Sachen übersetzt hat für die Schauspieler. Und ob da nicht ein Stück weit das auch durch diesen komischen Hintergrund zustande kommt. Inwieweit das natürlich ist, weiß ich nicht. Aber die schauspielerische Leistung, sowohl von hier diesem dem befehlshabenden Offizier als auch der Hauptdarstellerin, aber auch die Nebendarsteller, finde ich eigentlich alle samt bringen das transportieren, helfen das ungeheuer gut, das transportieren, diese Story.
Mhm.
Ja, also das ist also eigentlich die dringendere Empfehlung, wohingegen Maniac so ein bisschen so der große Hype ist bei Netflix, ist Ghoul so ein bisschen unterm Radar und er ist auch schon länger draußen, aber vielleicht glaube ich das, was wir beide eher noch empfehlen, oder?
Ja.
Das war Überpop Folge 46. In circa 2 Wochen werden wir uns in der nächsten Folge 2 Serien widmen. Und zwar einerseits Babylon Berlin, einer deutschen Serie, einer Koproduktion von der ARD und Sky, die aktuell im Ersten läuft und auch in der ARD Mediathek zum Streaming verfügbar ist. Wenn auch nur noch bis Mitte Oktober. Außerdem widmen wir uns Better Call Saul, dem Breaking Bad Spin-off, das jetzt inzwischen auch schon in der 4. Staffel läuft. Diese 4. Staffel ist in Deutschland über Netflix verfügbar und wird in dieser Woche abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.